Hey, hier ist der Max vom Streamgestöber-Team. Diese Folge klingt ein bisschen anders als sonst. Sie wurde nämlich zuerst als Livestream auf dem Moviepilot YouTube-Kanal gezeigt. Ansonsten bleibt aber alles gleich. Wir von Moviepilot reden über eine Serie und ihr könnt ganz entspannt zuhören. Und jetzt viel Spaß.
Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Live-Show. Heute geht es erneut um House of the Dragon, Folge 2 des neuen Game of Thrones Prequel/Spin-Off. Ich hau die üblichen Disclaimer raus. Ja, hier wird es zu Spoilern kommen. Ich meine, es ist ein Live-Talk. Was erwartet ihr eigentlich? Und abgesehen davon, ja, wir sind heute nur zu dritt. Jenny ist ja normalerweise die vierte im Bunde, aber heute müssen wir auf Hocker und auf Sebastian zählen und auf mich so ein bisschen eine relativ anständige Moderation.
Das klingt so wehmütiger Scheiße, wir müssen auf Hocker und Sebastian zählen.
Ja, ich muss zugeben, es ist ein langer Tag heute. Ne? Also ich habe heute das Recap für euch aufgenommen und komme gerade aus dem Podcast raus. Leinwandliebe. Demnächst darf ich schon sagen, worüber wir sprechen?
Natürlich.
Über Highlander. Es kann nur einen geben.
Da geht es auch um Schwerter.
Da geht es auch um Schwerter. Deswegen eigentlich, wollen wir über Highlander reden? Nein. Wir reden jetzt über House of the Dragon Folge 2. Bitte schaut diesen Stream auf eigene Gefahr. Und ich mache das immer so entspannt und locker und lockig, flockig, wie immer. Und dein Laptop ist abgestürzt?
Mein Laptop, also, na toll.
Super. Okay, und zwar beginnen wir das. Heute sind wir echt so ein bisschen wie in diesem einen Boba Fett-Stream, habe ich das Gefühl. Heute wird viel gelacht und viel Blödsinn gemacht. Und genau deswegen schaut ihr uns zuerst und dann die cleveren Menschen auf Cinema Strikes Back danach. So, Grüße gehen raus. Die werden sagen, oh, das erinnert mich an Buch Kapitel 3. Und wir sagen, hallo, was ist ein Buch? Ich kann nicht lesen.
Für alle, die sich gerade, weil hier haben einige gewundert, wo Jenny ist. Jenny ist in Venedig.
Jenny ist in Venedig, aber sie hat uns noch eine Videobotschaft geschickt. Das heißt, die werden wir hier auch irgendwann einblenden. Ich warte auf ein Go von André. Was mich dazu bringt, die Regie. André und Hardy sind natürlich für euch wieder am Start. Die haben uns auch diesen wundervollen Background hier beschert. Deswegen
und diesen Foreground.
Genau, put your patcha hands together für die beiden. Sieht schon fast aus wie She-Hulk.
Was mir ein bisschen auffällt, Hocker kann es nicht so mit dem Klatschen.
Nee, richtig. Also ich bin auch ein bisschen enttäuscht.
Kriegt die Pfoten nicht.
Kleiner Teaser. Ich habe kurz vor dem Stream gerade noch im Countdown einfach mit Hardy gequatscht. Der wird hier im House of the Dragon Stream auch noch vorkommen. Ja, ich habe es jetzt einfach... Ja, ich habe es jetzt einfach bestätigt und Hardy, du hast jetzt auch keine Wahl mehr, weil jetzt sind die Leute heiß auf dich. Die Leute wollen mehr Hardy sehen und du wirst auch deinen eigenen Fanclub kriegen mit Instagram-Seite und allem drum und dran. Aber da wir gerade eh ein bisschen irgendwie neben der Spur sind, habe ich gerade von der Regie erfahren, dass der Clip von Jenny da ist. Jenny wird jetzt erstmal über die neue Episode reden. Jenny, the stage is yours.
Hi. Hallo und liebe Grüße aus Venedig, wie man hinter mir sieht. Hier beginnt morgen die Filmfestspiele von Venedig, wo ich beim Moviepilot natürlich mit meiner Kollegin Lisa täglich berichten werde. Aber hier geht es natürlich um House of the Dragon und ich habe natürlich die neue Folge gleich geschaut, gestern Morgen. Und ich muss sagen, mir hat sie noch besser gefallen als die erste Folge von House of the Dragon. Es war sehr, sehr viel Stühlerücken, sehr, sehr viel Flüstern in dunklen Sälen und am Kamin und vor vielen, vielen Kerzen, so viele Kerzen in King's Landing. Wer macht die alle an? Wer macht die alle aus? Wie sieht's mit einer Kohlenmonoxidvergiftung aus? Ich habe mir viele Fragen gestellt. Jedenfalls war für mich das so, das, was ich an Game of Thrones liebe und was mir besonders gut gefallen hat, sind die vielen, vielen unterschiedlichen Figuren, die zum Tragen kamen. Insbesondere Rhaenys haben wir mal länger gesehen, Rhaenys Targaryen. Aber auch so der Charakter von Viserys, seine Beziehung zu Rhaenyra wurde weiter ausgearbeitet und man hat wirklich gemerkt, dass er, wie sein Bruder Daemon sagt, nicht als König taugt. Es tut mir irgendwie leid, weil Viserys so ein lieber Mensch ist, der das alles wahrscheinlich nicht verdient hat und vor allem nicht die vielen faulenden Stellen an seinem Körper. Aber es war wirklich faszinierend und ich bin gespannt, was ihr von der Folge haltet. Und was ihr vor allem von der Ehe haltet, die da am Ende verkündet wird zwischen Viserys und Alicent Hightower. Liebe Grüße hier aus Venedig. Ich gehe jetzt weiter in der Sonne brutzeln.
Danke, Jenny. So, was ist so lustig daran?
Das ist ein bisschen lustig, weil wir haben, also ihr habt Jenny reden gehört, wir haben Jenny nicht gehört.
Aber ich sage trotzdem danke.
Und dieser Rechner, macht mir
Sebastians
Angst.
Laptop macht heute Faxen, also der genau ist auch ein bisschen in so einer Nachmittagslaune. Ganz egal, ich fange das ja generell damit an, dass ich euch frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hat euch House of the Dragon Folge 2 gefallen? Schreibt das bitte in die Kommentare und mein guter Freund und Kollege Sebastian, dir stelle ich natürlich die gleiche Frage.
Von 1 bis 10, ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir das letzte Woche auch gemacht? Mhm. Was habe ich denn da gegeben?
Ich meine, du hast letzte Woche eine 7 oder eine 8 gegeben.
Weil auf jeden Fall würde ich einen Punkt mehr geben, als ich letzte Woche gegeben habe. Ich glaube,
dann bist du bei 9.
Entweder 9 oder, auf jeden Fall, egal, ich sage einfach mal 9. Ich sage einfach mal 9, weil ich fand die Folge jetzt wirklich sehr, sehr gut. Und mir hat es auch einfach wahnsinnig gut gefallen, dass wir jetzt tatsächlich ein Intro haben, auch wenn wir darüber noch ein bisschen uns streiten können.
Sollten wir gleich tun, ja.
Und dass wir hier tatsächlich so diese Elemente haben, für die man ja Game of Thrones einfach auch irgendwo liebt. Ne? Weil Folge 1 hat ja wirklich gut zusammengeführt, dass wir einfach erstmal so die wichtigsten Charaktere kennenlernen. Und jetzt erfahren wir, was mit diesen Charakteren alles kaputt ist.
Yeah.
Und das geht ja wirklich so krass zur Sache hier schon und gefühlt auch direkt jeder gegen jeden. Wir haben hier so ein neues Spiel, so einen neuen Kampf um den Thron. Und ich fand es wirklich sehr, sehr toll. Es hat einige wirklich sehr, sehr starke Momente gegeben, die auch einfach erzählerisch so gut inszeniert waren, also zum Beispiel dieser letzte Blick von Rhaenyra auf ihre ja einstige beste Freundin, nachdem der König verkündet, dass er Alicent Hightower heiraten möchte und so. Und ja, ich sehe hier ganz viel den Krabbenspeiser oder den Crabfeeder. Der war natürlich auch sehr, sehr cool, vor allen Dingen schön angeteasert, was er da so alles macht. Und die Krabbenmontagen werden hier auch gerade gefeiert. Subik schreibt 10 von 10 von 10. Game of Thrones is back, baby. Die Folge hat mich echt abgeholt, schreibt Dennis Bananis. 9 von 10 allein wegen dem Intro. 8 von 10, 9 von 10. Joel schreibt 8. Mehr Action wäre cool gewesen. 10 von 10, 8 von 10. Ja, wir sind, glaube ich, auch wieder alle relativ gleich hier.
Ich gehe mit. Ich gehe bei einer neuen diesmal mit. Ich war wirklich spannend. Ich habe die Folge sehr spät gesehen. Also ich war jetzt am Wochenende weg in Brüssel.
In Brüssel?
Liebe Grüße gehen raus an alle meine Freunde dort. Wow, was war das? aber ich habe die gestern sehr spät abends geguckt, weil ich habe davor noch Highlander geguckt für unseren Podcast. Und eigentlich war ich schon an einem Punkt, weil ich bin ja mittlerweile ein älterer Herr, das bedeutet, da fallen auch mal die Augen schnell zu. Und ich war wirklich so, ich habe gebannt auf den Bildschirm gestarrt, ich war sowas von drin, ich war richtig happy. Und wie du schon gesagt hast, das war ganz spannend, weil in der letzten Folge, gerade im Vergleich zum Piloten von Game of Thrones, fand ich, war es noch nicht so interessant, wie es hätte sein können, obwohl ich sehr zufrieden war mit der Folge. In Bezug auf dieses Spielbrett vorbereiten. Die unterschiedlichen Motivationen, die unterschiedlichen Ambitionen und diesen Kampf für den Thron vorzubereiten. Ich meine, wenn wir uns damals die erste Folge von Game of Thrones angucken, wird das sehr schnell klar. Wir haben diesen rücksichtslosen König, wir haben Ned Stark, der das nicht will und der den Thron nicht will und eigentlich auch nicht die Hand des Königs sein will. Die Lannisters, irgendwo Dany und dann noch diese Eisleute, die zu nichts geführt haben, aber das ist ein anderes Thema. Und hier fand ich die Einführung, einfach diese Rückkehr nach Westeros, unfassbar schön gemacht in der letzten Folge. Und es gab ein paar Standout-Sequenzen, gerade alles, was mit Daemon zu tun hatte. Und in dieser Folge, ich finde, es hätte eine Doppelfolge sein können mit der ersten eigentlich, weil jetzt ist, wie du so schön gesagt hast, das Spielbrett richtig vorbereitet. Es gibt am Ende dieser Folge, das ist immer das, was ich früher über Game of Thrones gesagt habe, und zwar, wenn du eine Folge Game of Thrones verpasst, kann es passieren, dass du raus bist. Es kann sehr schnell, weil es ist wie ein Schachspiel und jemand hat einen Zug gemacht und du fragst dich, seit wann stehen die Figuren denn so? Und das war immer das Schöne an Game of Thrones. Es gab in der ganzen Serie nicht eine Füller-Episode. Und diese Tradition scheint sich auch hier fortzusetzen, weil am Ende dieser Folge, wo alle Figuren stehen, ist was ganz anderes als das, was wir noch letzte Woche hatten. Und das liebe ich an der Serie und das liebe ich jetzt auch hier. Und ich bin sehr glücklich, sowohl vom Drehbuch her, weil die Dialoge sind auch wieder richtig on point, aber auch die Inszenierung, dieser Mix aus diesem sehr bildgewaltigen, was wir gewohnt sind aus Game of Thrones, Staffel 6, Staffel 7, Staffel 8, ganz egal, wie man zu diesen Seasons steht, aber die waren bildgewaltig und die sahen unfassbar schön aus. Und dann haben wir diesen Dialog, den wir kennen aus den brillant geschriebenen Seasons von Game of Thrones, der sich hier langsam auch wieder zeigt. Deswegen, ich bin echt zufrieden mit der Episode gewesen.
Ich finde sehr lustig, dass das größte Problem, was unser Chat mit der Serie hat, ist die Tatsache, dass man jetzt wieder eine Woche warten muss.
Aber daran erkennt man erneut eine richtig gute Show. Ich meine, ich bin ehrlich, mir grault es wieder vor Donnerstag. Also, es ist nicht leicht. Was ist denn
Donnerstag?
Meine absolute Lieblingsserie zurzeit.
Dafür kommt Freitag
Rings of Power.
Schon wieder was Neues.
Aber das ist der absolute Tiefpunkt des MCUs. Also, absolut. Gibst du mir recht? Weißt du, was das Unfaire ist? Meine Videos sind ja richtige Recaps und Reviews, ne? Und deine sind ja auch sehr viel Erklärsachen. Mhm. Okay, das heißt, häufig denken die Leute, ich bin der Einzige, der das beschissen findet.
Ich habe in beiden Videos am Anfang erzähle ich, dass ich diese Serie auch nicht wirklich mag.
Ja, aber das ist was anderes, als zu sagen, sie ist krass beschissen.
Ja gut, dann sage ich es jetzt, sie ist krass beschissen.
Danke.
Also ich muss es leider auch sagen, weil ich meine, ich bin ja wirklich auch ein großer Marvel-Freund, aber die She-Hulk-Serie kommt auch bei mir nicht an. Also ich weiß, ich finde es langweilig geschrieben und das soll jetzt kein Diss gegen, wie heißt sie, Tatjana Maslany sein?
Nein, absolut nicht. Sie macht das Beste aus dem Material.
Sehr toll und ich glaube, ich muss mir unbedingt mal dieses Orphan Black angucken, von dem ja wirklich sehr, sehr viele schwärmen. Aber ich weiß nicht, das, was sie mit dem Hulk machen, ich weiß nicht, wo. Ich habe kein Gespür dafür, wo diese Serie wirklich so hingehen soll. Was ich hier
in Richtung Finale, damit es Post-Credits hingibt, damit du nächstes Produkt konsumieren kannst. Aber genug dazu, wir machen mit House of the Dragon weiter, denn das lohnt sich. Und wir müssen schon, leider Gottes, am Donnerstag schon wieder darüber reden. Deswegen bleiben wir jetzt in Westeros. Wir hatten gerade einen Podcast, wo wir schon Kings darin waren, abzuschweifen. Und ich stehe für Professionalität.
Staffel 2 wurde übrigens auch schon angekündigt für House of the Dragon.
Ja. Was
ich sehr, sehr cool finde.
Wundervoll.
Das heißt, es wird weitergehen.
Wir beginnen heute mal mit etwas, was gar nichts mit der Story zu tun hat. Weil letzte Woche saßen wir alle drei hier, Hocker, und waren ein bisschen überrascht, beziehungsweise ein wenig enttäuscht davon, dass House of the Dragon kein Intro bekommen hat. Weil das Intro von Game of Thrones ist eines der beliebtesten, glaube ich, in der TV-Geschichte. Und wir haben einfach nur dieses Targaryen-Logo bekommen auf dem schwarzen Background. Du hast den Vergleich gebracht, den ich dann auch in meinem Video verwendet habe. Und zwar ist es so ein bisschen Lost-mäßig. Mhm. Und das funktioniert für Lost, weil Lost ist ja ein einziges Mysterium. Deswegen einfach ein weißer Schriftzug auf einem schwarzen Hintergrund. Passt perfekt für Lost.
Bei Lost fand ich es auch nicht schlimm, weil ich wollte, okay, die Folge soll jetzt weitergehen. Ich will sehen, was jetzt was passiert.
Was so,
ne? Also, ja.
Und ich war auch enttäuscht. Das war so meine größte Enttäuschung letzte Woche, war das fehlende Intro. Mhm. Jetzt haben wir ein Intro. Es ist erneut animiert. Es ist erneut, zeigt es uns, wie verwoben alles ist und zeigt uns auch unterschiedliche Wappen. Und das Ganze wird verfolgt von einer Spur aus Blut.
Mega.
Die letztendlich münden im Logo, im Wappen des Hauses Targaryens. Mitten im Zentrum des Eisernen Throns. Ziemlich geil gemacht.
Absolut.
Doch dann ist etwas uns aufgefallen. Euch allen da draußen. Jedem Einzelnen, der diese Introsequenz gesehen und vor allem gehört hat. Wir haben uns gefragt, was wird das für eine Musik sein? Weil die Game of Thrones Musik, ist es immer noch dein Klingelton?
Ja, klar.
Es ist immer noch dein Klingelton.
Seit Staffel 1.
Seit Staffel 1, weil es eine derartig. Ich habe dir heute die Samba-Version gezeigt. Mhm. So beliebt ist die Musik von Game of Thrones. Und da dachten sie sich, if it ain't broke.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es wirklich ein bisschen faul. Also ich muss einfach sagen, ich finde es faul dafür, dass wir ja auch den gleichen Komponisten haben, der ja schon die Musik zu Game of Thrones gemacht hat. Und ich meine, dass wir ja in der ersten Episode schon eine leichte Abwandlung von dem Game of Thrones-Theme gehört haben. Und ich gebe dir recht, also wenn ich die Musik höre, Gänsehaut, da ist man auch irgendwie sofort wieder. Trotzdem finde ich es einfach faul, dass sie gesagt haben, wir nehmen eins zu eins die gleiche Musik. Wenn sie wenigstens irgendwie abgewandt, vielleicht mit anderen Musikinstrumenten oder irgendwie so das Thema vielleicht ein bisschen schwerfälliger gemacht hätten, aber so, dass du den Rhythmus halt irgendwie noch erkennst, so hätte ich auch irgendwie cool gefunden. So weiß ich nicht. Ich bin sehr happy, dass wir jetzt wirklich so ein großes, cooles Intro haben, was ja, und auch hier, es ist ja ähnlich wie das, was wir schon kennen, aber abgeändert. Und dann, ich find's, ja, weiß nicht, ich find's wirklich einfach faul.
Ich war sehr happy, das zu hören. Muss aber auch sagen, wenn ich mit einer Alternative zufrieden wäre, ja, dann wäre es tatsächlich die ebenfalls brillante von Rami Djawadi komponierte Musik, und zwar den Theme-Song der Targaryens zu spielen. Weil
oder das,
eine meiner Lieblingssequenzen, also wenn es rein um Montagen geht, ist das Ende von Staffel 6 von Game of Thrones, wo du Dany siehst auf dem Weg nach Westeros. Und da hast du auch so einen großartigen Remix von ihrem Theme-Song. Und da siehst du dann ihre Flotte, da siehst du Theon Greyjoy, siehst du ihre Drachen, siehst du Tyrion und so weiter. So, jetzt geht's endlich auf nach Westeros. Und das geht dann im Abspann über in die Game of Thrones Musik. Diesen Song finde ich auch absolut brillant, und der hätte auch vielleicht auch besser in die Serie gepasst, aber dann hätten auch Leute gesagt, ja, aber das ist Dannys Musik, das ist nicht zwingend das, was hierzu passt. Im Gesamten bin ich trotzdem zufrieden damit, weil ich sehe es auch so ein bisschen wie bei Star Wars, weil
ja, das schreibt der Chat hier tatsächlich auch sehr viel. Stefan W. schreibt, aber es ist ja quasi immer noch Game of Thrones. Jojo Wombat schreibt auch, vielleicht soll der Intro-Song das Bindeglied für alle Serien werden.
Ich gehe mal davon aus, dass das, wenn jetzt Avengers, ist es jetzt der fünfte Avengers-Teil? Oder? Ja, der jetzt kommt. Der fünfte. Wir hatten eins, Age of Ultron. Ja, wenn der fünfte Avengers-Song kommt, wird er auch diese Avengers-Musik haben. Obwohl, glaube ich, zum Team niemand mehr gehören wird von den Avengers, die wir mal hatten. Und die Musik der Avengers ist eine der wenigen Scores, die man im MCU im Kopf behält von Alan Silvestri. Und deswegen, mich stört es nicht so wirklich. Deswegen, ich frage jetzt einfach mal einen Chat. Sagt einfach ja oder nein. Game of Thrones Musik als Musik für House of the Dragon, ja oder nein?
Du, also ich kann da auch ja sagen, also ist jetzt nicht schlimm, aber wie gesagt,
der Captain Chat hier fragt nicht dich.
Ja, dann hier, Chatterlehne, gehe ich nach Hause. Wie gesagt, finde man hätte trotzdem, wie gesagt, einfach nur leicht abändern. Die, an der Musik muss ja nichts groß verändern, aber gut, der Chat schreibt hier ganz viel ja, 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 hier kommt ein Nein, hier kommt ja, ja, nein, ja, nein, ja.
Also sieht schon eher positiv aus, oder?
Ja. Ja, mein Gott.
Ich glaube, die lachen da in der Kabine.
Die lachen immer in der Kabine.
Was ist da mit denen los?
Ich glaube, die trinken Bier.
Habt ihr Spaß da drin? Man hört euch. Ja, genau.
Ja, genau. So muss sein. Dann siehst du, der Hadi hat sein.
Das ist ja witzig, ne? dann würde ich sagen, springen wir direkt in die Handlung rein, denn wir fangen an mit dem, ja, ich habe ihn falsch benannt in meinem Video. Den Crab Feeder, nicht den Crab Eater, was wesentlich mehr Sinn ergibt, dass der Crab Feeder ist, weil der verfüttert dich an Krabben. Crab Eater, ja, ich weiß auch nicht, wie ich darauf. Es war früh am Morgen, Mann, aber das ist ja das Schöne.
Früh am Morgen um 12, als du dieses Video aufgenommen hast, ne? Früh am Morgen, alles klar.
Du hast ja nicht vergessen, ich mache das ja alles spontan, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Charme meiner Videos, dass ich manchmal selbst zugebe. Wie heißt der nochmal? Ja. Dann mache ich den kleinen JD, den hier. Aber ja, die Szene, wie sie inszeniert war, das hätte 1:1 aus The Walking Dead kommen können. Oder? Musstest du auch nicht so ein bisschen dran denken, dass du schon so halb verwest da hast, zerfressen von diesen Krabben. Ich so, wow, sind wir hier bei AMC's The Walking Dead oder so? Und da habe ich erst gecheckt, oh ja, die leben ja noch halb. Ich dachte anfangs, es wären nur Leichen, die einfach von Krabben zerfressen werden. Und dann hörst du die schreien und dann siehst du, oh, oh, oh. Davor hat Corlys letzte Woche gewarnt. Und ja, war ein guter Einstieg für eine neue bedrohliche Gruppe.
Na, vor allem, ich finde es schön, dass wir es jetzt schon direkt sehen, weil ich hatte so ein bisschen Angst, dass es irgendwie erwähnt wird, aber nie wieder Thema wird. Gleichzeitig, was wir vielleicht ja noch vorweg sagen müssen, wir haben hier einen Zeitsprung
von sechs Monaten.
Von, glaube ich, sogar mehr als 6 Monate. Also es wird ja irgendwie gesagt, es ist mehr als ein halbes Jahr vergangen. Was ich auch sehr spannend finde, vor allen Dingen, schaut euch mal den Trailer zu Folge 3 an. Solche Zeitsprünge werden wir noch häufigere haben und noch größere auch.
Ja, weil wir Schauspielerwechsel noch haben werden.
Noch nicht, ich will noch nicht zu viel verraten. Aber ja, das natürlich auch. Und aber ich fand es cool, dass wir jetzt auf jeden Fall hier die Trittsteine oder Stepstones dann schon mal, dass wir zumindest schon mal so einen Blick darauf werfen und hier ja dennoch erkennen, ja okay, was Corliss gesagt hat, stimmt, es wird gefährlich. Und weil am Anfang haben sich nur alle gefreut, so, ja Mensch, Piraten sind tot, warum sollen wir uns beschweren? Und er hat ja davor gewarnt, ja, die erhöhen die Zölle, wir werden damit mehr blechen müssen als vorher.
Zeigt und ja auch erneut, wie fahrlässig und unfähig Viserys als König ist, weil er vor einem halben Jahr gewarnt wurde.
Ja.
Und immer noch ist nichts passiert, Mensch. Meine Güte.
Ja, und wie gesagt, ich fand auch den Crabfeeder selbst, wir sehen ihn ja so zum Schluss ganz kurz, diese, ich weiß gar nicht, ist das so eine Halbmaske, Komplettmaske, ich weiß es nicht. Also sein Gesicht sieht ja auch ziemlich fies und gruselig aus. Und in, also so was so dieses Design angeht und so die Kostüme, ist hier House of the Dragon auch wieder super gut darin, einfach ikonische Sachen aufzubauen. Und den Crab Eater oder Crab Feeder, egal, er isst bestimmt auch ab und zu mal eine Krabbe.
Die Maske hat mich ein bisschen daran erinnert, du hast schon gesagt, das ist wie so eine halbe Maske, hat mich ein bisschen daran erinnert in Game of Thrones im Süden, als Dany dort auch bei diesen Gladiatorenkämpfen war. Da gab es doch diese Meuterei von dieser einen Sekte mit den Masken, die da auch, wie hieß er nochmal, ihren alten Mentor, der früher noch in King's Landing gedient hat.
Ach so, ja, ja.
Abgestochen haben. Ich hatte krasse Vibes so davon, weil die waren auch wie so eine unsichtbare Gefahr, die aus dem Nichts kam und angegriffen haben. Fand ich auf jeden Fall sehr stark. Und dann geht eigentlich der Hauptteil los und es war einfach das, was ich an Game of Thrones am meisten liebe. Wir gehen all in mit den politischen Intrigen. Wir sehen, wo stehen die Charaktere mittlerweile, weil die City Watch scheint jetzt quasi zurzeit nicht existent zu sein. Denn Daemon, wir wussten ja, er ist abgehauen am Ende der ersten Folge und er ist mittlerweile in Dragonstone zu Haus.
Oh, ganz kurz, was ich hier sehe, weil es sehr, sehr häufig geschrieben wird zu dem Crabfeeder Night King 2.0? Fragezeichen? Ausrufezeichen?
Nein, also das, ich glaube nicht, dass das tatsächlich ein Mystery-Wesen ist. Ich glaube,
ich denke mal, wir werden einfach nur, damit wir brauchen ja ein paar coole Schlachtensequenzen und die kriegen wir dann halt in diese ganzen Fight-Geschichte rund um diese Stepstones.
Weil, voll.
Ich meine, es wird ja schon auch am Ende von Folge 2 angedeutet, dass Corliss da jetzt wahrscheinlich einen Alleingang durchführen wird mit Daemon Targaryen.
Ja.
Und das hat zum Glück, glaube ich, noch nicht so viel mit dem Night King zu tun.
Nee, je weniger von dem, desto besser. Also das ist so ähnlich wie bei The Mandalorian, als man da dieses Labor gesehen hat.
Mhm.
Und wir wissen, oh ja, es geht ja darum, Palpatine zu klonen. Oh, wie toll, dass ich daran erinnert werden muss. Wir sehen, dass Daemon, also wir erfahren zunächst, dass Daemon mittlerweile in Dragonstone haust, zusammen mit seinen Goldcloaks.
Und Missaria.
Genau, die er ja angeblich noch heiraten möchte. Und er hat ein Drachenei geklaut. Das heißt, gerade sieht es ums Königshaus nicht wirklich gut aus. Corliss redet auch mit dem König, so wie man eigentlich nicht mit dem König redet. Wenn du dir vorstellst, wenn jemand derartig sogar mit Robert Baratheon gesprochen hätte.
Mhm.
Ganz zu schweigen von Joffrey Baratheon, glaube ich, hätten Köpfe gerollt. Und daran erkennt man schon die Schwäche sehr schnell von Viserys. Er ist nicht gut darin, hart durchzugreifen. Gleichzeitig ist er sehr impulsiv, sehr emotional und schlägt ja zunächst vor, ich fahre jetzt selber zu meinem Bruder, das ist ja eine Sauerei. Und gerade diese Schwäche die er hat, dass er so impulsiv, so emotional ist, nutzt halt sein kompletter Council immer mal gerne aus, allen voran Hightower, der dann sagt, ach, Your Grace, nein, Sie sind ja in Gefahr, ich flieg dahin. Wie hat euch diese ganze Spannung gefallen, dieses Grundsetup, wo wir uns jetzt befinden mit den Figuren am Tisch? Und ich stelle dir natürlich die gleiche Frage.
Ich fand erstmal diese ganze Sequenz, dass Daemon tatsächlich irgendwie so ein Drachenei klaut, ziemlich krass. Ich fand es noch krasser, dass er genau das Drachenei klaut, was Rhaenyra ja ursprünglich für ihren eigenen Bruder gedacht hatte und für ihn ausgewählt hat, was nochmal so ein größerer Mittelfinger in Richtung König ist, gegen den sich ja Daemon hier komplett stellt, weil es wurde ihm ja gesagt, er soll zu seiner Frau gehen. Und er geht nach Dragonstone, eine Insel, die ihm ja auch überhaupt nicht zusteht. Mhm. Weil es wäre ja eigentlich Rhaenyras Insel, was sie ihm ja dann auch quasi sagt.
Und er dann sagt, wenn du groß genug bist.
Genau.
Du musst so groß sein wie die Krake.
Und das Ganze ist ja hier so ein bisschen wie so eine Invasion eigentlich. Ne? So hat diese Insel jetzt eingenommen, die ja wirklich tief verwurzelt ist in der Geschichte der Targaryens und macht sich hier jetzt breit. Und ich finde es ganz spannend, dass sehr, sehr viel über Daemon in dieser Folge gesprochen wird und wir immer wieder so ein bisschen mitbekommen, was er alles gemacht hat. Aber wie ihn eigentlich, was, 10 Minuten oder so in nicht der mal. Folge sehen. Und dabei sich der dann aber auch schon wieder zeigt, so, okay, er hat mit so vielen Sachen gelogen, dass Missaria angeblich schwanger sei und sowas alles. So fand ich sehr, sehr cool, auch wie das so dann auch wieder in Szene gesetzt wird, wenn Rhaenyra mit ihrem Drachen da auch noch plötzlich in Dragonstone auftaucht und so.
Auch schon krasses Foreshadowing für den Tanz der Drachen.
Na, absolut.
Also du siehst ja, die geben sich ja auch diesmal richtig krass Mühe, diese Drachen farblich zu unterscheiden.
Was sehr gut ist,
weil es ist mir bei Game of Thrones immer wahnsinnig schwer gefallen zu sagen, welchen Drachen haben wir gerade von Daenerys zu sehen, wenn die nicht absolut wie in Season 8 da im Himmel geflogen sind, im absolut blauen Himmel. Die sehen alle irgendwie nur ein bisschen dunkelgrau aus.
Genau.
So. Und hier siehst du es ja total. Und die haben auch ganz andere Charakteristiken. Obwohl das CGI ist die eine Sache, muss ich sagen. Die Drachen könnten noch ein bisschen besser poliert sein, finde ich.
Echt? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin da, glaube ich, was das CGI angeht, immer ein bisschen gnädiger als du. Also,
stimmt.
Ist mir jetzt bei den Drachen nicht so schlimm aufgefallen.
Also es ist jetzt auch nicht schlimm. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, pff, scheiße. Sondern es hätte noch ein ganz klein bisschen mehr Detailverliebtheit geben können. Aber das ist das eine. Der eine Konflikt, der jetzt, obwohl wir haben schon zwei angesprochen. Wir haben einmal diesen Crabfeeder in Stepstone. Dann haben wir Daemon in Dragonstone. Dann kommt ja Corlys auch noch auf Viserys zu und sagt ihm, hey, ich glaube, langsam hinkt dieses Königreich und da gibt's eine Chance. Wie wäre es denn, wenn du meine 12-jährige Tochter zur Frau nimmst, als auch politischen Akt und Bund, damit diese zwei Familien Bund eingehen und wir gestärkt gegen all diese Probleme vorgehen? Weil immerhin ist es ja auch sein Master of Ship, beziehungsweise man nennt ihn ja auch Sea Snake. Und diese Sequenz war halt auch heftig, weil du siehst, Viserys ist für dieses Amt nicht geeignet. Er ist halt sehr emotional und seine Frau hat ihm auch wirklich eine Menge bedeutet. Das war für ihn kein politischer Akt und er weint jetzt auch gerade hinterher, weil sie nicht mehr ist. Und auf einmal soll er eine 12-Jährige heiraten als Powerplay. Und gleichzeitig will ja Hightower das Gleiche von ihm, nur dass sie nicht 12 ist, aber dass sie so alt ist wie seine Tochter. Und zwar Alicent Hightower. Was ja noch ein anderes fast gleich aufmacht. Deswegen hier machen wir so viele unterschiedliche Fässer auf, weil was bedeutet das für Rhaenyra? Okay, wird sie jetzt doch nicht Nachfolgerin, wenn er zwingend heiraten muss und doch einen Sohn kriegt? Wie macht das die Beziehung kaputt zwischen ihr und Alicent? Und was bedeutet das für Viserys, wenn er sagt, vielleicht die eine ja, vielleicht die andere nicht? Wie hat euch dieses ganze Geschehen gefallen? Ich frage dich das Gleiche.
Ich fand es sehr, sehr geil, weil das ist ja eigentlich genauso das, was wir bei Game of Thrones früher immer schon geliebt haben, diese ganzen 1000 Intrigen, weil wir natürlich sehen, okay, ein Otto Hightower verfolgt sein ganz eigenes Ziel. Es ist ihm scheißegal, was passiert. Er will einfach nur nicht nur die Hand des Königs sein, sondern auch am besten noch Vater der Königin, weil alle Berater in diesem Small Council, in diesem kleinen Rat, sagen dem König ja eigentlich, ja, es macht durchaus Sinn, diese Hochzeit mit Lena Velaryon einzugehen, weil damit hältst du dir Corlys ruhig. Gleichzeitig ist Corlys ja auch irgendwie Herr über die Flotte und kontrolliert irgendwie 50% aller Schiffe. Die Verbindung zwischen Haus Targaryen und Haus Velaryon ist ja natürlich auch immens groß, weil es sind die beiden einzigen überlebenden Häuser von nach dem Untergang von Valyria. Und da steckt natürlich wahnsinnig viel Traditionsreiches drin. Gleichzeitig hat Lena ja auch, dadurch, dass ihre Mutter eine Targaryen ist, hat sie ja auch Targaryen-Blut. Das würde alles viel, viel besser passen. Aber spannend ist halt, dass ein Otto Hightower sagt so, ja, aber dann hat Corlys noch mehr Macht und so nach dem Motto, dann habe ich keine mehr. Und schiebt halt nach wie vor weiter so seine Tochter dahin und sagt so, hier, heirate mal den alten Mann, der dein Vater sein könnte. Und
auch noch der Vater deiner besten und Freundin ist.
Und das, finde ich, ist das Traurigste. Und das, finde ich, macht gerade diese Folge wirklich so schön, ohne dass es viele Worte braucht. Weil wir haben ja am Anfang zwischen Alicent und Rhaenyra diese Szene in der Septe, wo Alicent ihr ja auch so ein bisschen sagt, so, ja, und bete doch mal für deine Mutter und irgendwie sowas. Und ist ja wirklich diesen sehr, sehr schönen Moment, der natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen angeschwärzt ist dadurch, dass Alicent ja in der Szene vorher noch beim König war und sich mit ihm darüber unterhalten und er ja auch so, aber du erzählst ihr nichts davon, dass wir uns hier treffen und so, ne? Und wenn dann später halt rauskommt, dass sie quasi die neue Königin werden will, dieser Blick von Rhaenyra
sagt mehr als 10.000 Worte.
Das sind so alle Schwerter und Dolche aus dem eisernen Thron einfach mal so ins Herz rein. Und das Schlimme, finde ich, ist halt, sie können halt beide nichts dafür, so, ne? Weil die gerade Alice, ich meine, klar, Alicent ist auch ein bisschen bewusst, was ihr Vater da machen will, aber trotzdem ist es ja nicht ihre Wahl. Und das fand ich schon echt ziemlich, ziemlich bitter.
Ja, und für Rhaenyra ist halt doppelt und dreifach schlimm, weil sie hat in dieser Episode auch eigentlich eine wunderschöne Sequenz mit ihrem Vater, wo die beiden zusammen was essen, nur zu zweit, und sich beide öffnen bezüglich der gemeinsamen Trauer für die verstorbene Königin. Und da hast du den ersten Moment gefühlt in der Serie, gut, das ist jetzt die zweite Episode, wo die beiden sich wirklich als Vater und Tochter wieder näher kommen, weil das Gespräch zum Beispiel in der Krypte letzte Woche, es war eher so, okay, mir bleibt nichts anderes übrig, du wirst jetzt Königin, weil mein Bruder Arschloch, so einfach. Und da kommen die beiden sich näher und jetzt fühlt sie sich, glaube ich, doppelt und dreifach verarscht. Sie guckt ihren Vater an, der, mit dem sie jetzt das erste Mal gebondet hat und der ihr ja gesagt hat, du wirst Nachfolgerin. Nee, er wird doch anders heiraten und dann mal schauen, wer geboren wird, um tatsächlich der Nachfolger zu werden. Mhm. Und wie, das machst du auch noch mit meiner besten Freundin?
Naja.
Also, ich würde es verstehen, wenn da auch bald die Glocken klingeln und wir Danny 2.0 hätten. So. Und es sieht auch sehr aus, als wenn da so ein Weg geebnet wird. Weißt du, es hieß laut Lord Varys, wenn ein Targaryen geboren wird, wird eine Münze geworfen und je nachdem, wie sie fällt, wird man wissen, also die Welt hält den Atem an und wir müssen schauen, wird dieser Targaryen wahnsinnig oder nicht. Aber so wie diese Show hier funktioniert und so wie Game of Thrones funktioniert, sieht man auch, wie viel ein Targaryen durchmacht, bis er snappt.
Naja, und vor allem, was ich halt in dem Zusammenhang auch spannend fand, war, dass Rhaenyra das ja alles immer so sieht. Also wenn auch ihr Vater sich mit der jungen Lena da trifft. Und dann haben wir ja oben auf dieser Balustrade da noch dieses Gespräch zwischen ihr und Rhaenys Targaryen, die ihr ja quasi das offen sagt, was sich eine Rhaenyra wahrscheinlich ja schon denkt. Nämlich so, ja, okay, wenn dein Vater sich jetzt eine neue Königin holt und da ein Prinz geboren wird, du glaubst doch nicht im Ernst, dass du dann noch die Thronerbin sein wirst, so, weil die Leute werden hier halt einfach niemals eine Frau auf dem Thron haben wollen. Ja. Und sie ist ja das lebende Beispiel dafür. Das haben wir ja im Prolog von Folge 1 gesehen. Und das, wie gesagt, wie das denn halt auch immer wieder zurückgeführt wird, finde ich auch wirklich, also wir haben, wie gesagt, wir haben nur zwei Episoden bislang, aber es ist wirklich sehr schön aufgebaut, wie das hier alles so vonstatten geht.
Ja, und dieser Moment ist noch komplexer, als er ohnehin scheint. Weil auf der einen Seite, du hast recht, sie ist ja Symbolbild dafür, übergangen worden zu sein. Und auf der anderen Seite, sie und ihr Ehemann sind ja mitverantwortlich dafür, wenn es Rhaenyra nicht sein kann. Und, also, und die Wahl dann auf die Tochter von den beiden gefallen wäre. Was ganz krass ist, weil sie wären mit schuldig. Klar, letztendlich ist es Alicent, aber es hätte genauso gut die Tochter von den beiden kommen können. Das heißt, auf der einen Seite sagt die, die werden nie eine Frau auf dem Thron akzeptieren. Übrigens, ich hoffe, es wird eventuell mein Kind werden. Das ist wieder so.
Na gut, Game aber selbst wenn, ja, aber selbst wenn es ihr Kind ist, sie wird halt nur Königin. Sie wird ja
trotzdem. Aber ihr Enkelkind.
Ja, also, genau, das könnte dann halt so
das
sein.
Das ist ja der Wunsch von den beiden. Und das ist halt das Krasse. Das ist wieder so krass Game of Thrones sich geschrieben.
Naja, und vor allen Dingen, wie jeder irgendwie so seine eigenen Ziele verfolgt, so, ne? Und keine Ahnung, auch Otto Hightower, so. Ich meine, es wurde uns ja schon in der letzten Episode erklärt, dass er ja niemand ist. Ich glaube, er ist der jüngste Sohn von Lord Hightower. Das heißt, er hat nicht mal irgendwie Ansprüche.
Er war nicht mal in der Police Academy.
Ja, genau, er war nicht mal in der Police Academy, hat keinerlei Ansprüche auf irgendwas. Und versucht jetzt halt hier irgendwie mit seinen eigenen Mitteln daran zu kommen und verhökert dafür quasi seine Tochter.
Ja, ja. Also ich bin absolut weg. Ich glaube sowieso, mit ihm haben wir so den neuen Littlefinger-Charakter. Mhm. Ohne dass er zu offensichtlich an seinem Bart zwirbelt und in seinem Bordell noch lange Monolog hält. Aber das ist für mich wahnsinnig spannend. Und das Tolle ist, ich habe auch gar keine Ahnung, in welche Richtung das jetzt weitergehen wird, weil so unterschiedliche Konflikte aufgemacht werden. Ich meine, ganz, ganz grob betrachtet, nur von oben möchte man meinen, ja, es ist jetzt dieser Konflikt mit Daemon und seiner Familie. Mhm. Aber durch diese Nummer in Stepstone und durch den Bruch der Freundschaft jetzt von Rhaenyra und durch den Verrat von Corlys am König und durch die Ambitionen von Hightower haben wir so viele unterschiedliche Parteien, dass ich nicht mal ansatzweise eine Ahnung habe, in welche Richtung es gehen kann. Du weißt es wahrscheinlich durch die...
Ich kann ja alles schon sagen. Du
kannst mir alles spoilern, aber das finde ich so wahnsinnig interessant.
Ja, und das, wie gesagt, das Schöne hierbei ist einfach, zumindest hoffe ich das, dass es auch bei der Serie so bleiben wird. Man hat das Gefühl, okay, man lässt sich jetzt hier bei House of the Dragon nicht nochmal ablenken durch irgendwelchen übernatürlichen Scheiß, wie jetzt halt mit dem Nachtkönig. Ich meine, es ist ja auch in dem Buch genau so, weil das Buch ist letztendlich wie so ein fiktives Geschichtsbuch über House Targaryen und es geht halt wirklich mehr um dieses Ränkespiel am Hof und ich glaube, da könnte House of the Dragon sogar noch Game of Thronesiger sein als die Mutterserie selbst, weil wir eben nicht noch irgendwie auf Azor Ahai warten, den großen Erlöser und Retter wird. Oder die große Bedrohung vom Norden her und keine Ahnung was. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil wir hier einfach gucken, okay, wer wird jetzt wen wie hintergehen, wer wird mit wem zusammenarbeiten. Wir haben jetzt Corlys zusammen mit wir haben Corlys zusammen mit Daemon. Otto zieht einfach knallhart irgendwie sein eigenes Ding durch. Dann, ich habe hier auch schon...
Rhaenyra steht absolut zwischen den Stühlen.
Rhaenyra steht zwischen den Stühlen. Ich habe hier tatsächlich häufig auch gelesen, dass Otto vielleicht auch mit dem Maester irgendwie unter einer Decke steckt und irgendwie...
Oh, Grandmaster Pycelle 2.0?
Ja, irgendwie so.
Ich glaube, Grandmaster Pycelle war mein Lieblingscharakter. Es ist schade, dass er gestorben ist. Hat noch nie ein Fan von Game of Thrones gesagt. Ich glaube, dass der Satz nie irgendjemandem über die Lippen gegangen ist. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ein weiterer Plotpoint, ich glaube, es ist der einzige, den wir noch gar nicht adressiert haben. Es wird eine neue Kingsgarde gewählt.
Nein, es wird nur ein Anführer der Kingsgarde.
Ein Anführer der Kingsgarde gewählt. Und ich habe seinen Namen... Verdammt nochmal vergessen.
Sir Criston Kraut.
Criston Kraut.
Oder Criston Cole.
Ja, ausgewählt von Rhaenyra, nachdem die beiden ja schon mal sich so ein bisschen nett angeguckt haben beim Turnier letzte Woche. Und ich weiß zumindest, dass der Typ auf dem Poster ist und sein eigenes Charakterposter hat. Also wird er ja noch von Bedeutung. Vielleicht wird es zwischen den beiden dann diesen Bond geben, weil Rhaenyra fehlt es jetzt gerade an so einer Figur, auf die sie wirklich bauen kann. Mhm. Das war ja bei Dany, war das ja Jorah Mormont, der ihr Captain Friendzone. Also das ist ja Khaleesi, I love you. Thank you. I love you so much. Thank you very much. So, das war ja deren Beziehung. Und ich bin sehr gespannt, ob das eine romantische Beziehung abdriften wird oder ob das ihr enger Vertrauter sein wird. Weil sie muss jetzt halt auch gucken, wo sie bleibt. Und das finde ich halt auch erneut das Tolle. Wenn sie vor Daemon steht, es gibt Stunk natürlich, aber er geht mit ihr trotzdem ganz anders um. Also er ist jetzt nicht so wie so, wie so eine Cersei gegenüber Tyrion, die kein Problem hätte, den direkt auszuschalten. Er liebt seine Familie auf seine Art und Weise, aber er liebt seine Familie wirklich. Deswegen auch der Spruch über seinen Bruder. Hm. Du kannst nicht so über meinen Bruder sprechen, ich schon. Und ich glaube, er hat auch eine Menge übrig für seine Nichte. Ich meine, hat er ihr auch dieses Geschenk gemacht in der ersten Episode. Und die beiden ziehen auch ihr Ding durch, wenn sie in ihre Muttersprache wechseln. Ich finde das ziemlich stark.
Ich fand Rhaenyra hier auch allgemein sehr, sehr cool. Also überhaupt, wie sie mit dieser, erstmal bei dieser Wahl, wen nimmt sie da jetzt als Anführer für halt denjenigen, der dafür verantwortlich ist, dass der König bewacht wird, so, ne? Und wenn ihr dann da alle vorgestellt werden und dann wird ja auch gesagt, oh, hier und der war super wichtig, der hat irgendeinen Dieb festgenommen. Und wenn sie so meint, so, ja, und irgendeiner von denen auch richtig Kampferfahrung, so, kann irgendeiner von denen was, außer dass er bei irgendeinem Turnier ein bisschen mit dem Schwert rumgefuchtelt hat und dass sie sich dann quasi wirklich sagt, so, ich nehme den da, den kenne ich, der hat gut gekämpft, der hat gegen meinen Bruder gekämpft bei diesem Turnier. Das fand ich übrigens auch sehr geil, dass dieses Treffen zwischen Daemon und Sir Criston auf Dragonstone, wenn er zu ihm meint, so, wer ist das da neben dir, Otto, an den kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, das muss wohl daran liegen, dass du noch was am Kopf abgekriegt hast bei unserem Turnierkampf. So. Also da die beiden funktionieren, finde ich auch sehr gut. Und Rhaenyra hat ja hier auch denn am Ende auf Dragonstone gezeigt, so, dass sie hier eigentlich die größten Dracheneier in der Hose hat, wenn sie da hingeht und sagt so, okay, bevor das hier jetzt ausartet, weil sie offensichtlich ja, ich meine, dass das Tolle ist ja, dass sie bei all diesen Ratssitzungen mit dabei ist.
Ja, als Cupbearer.
Ja, und ja schon so mitkriegt, okay, wer sagt was wie und wie ist der König eigentlich hier beraten und das finde ich wirklich sehr, sehr cool.
Ja, ja. Und nach und nach wird man auch ihren Rat und ihre Einschätzung nicht mehr ignorieren können. Ich meine, wie viele Häuser haben ihr bereits jetzt schon die Treue geschworen? Das heißt,
ja gut, gezwungenermaßen.
Gezwungenermaßen, so, ne? Aber noch vor 6 Monaten, sage ich mal, wenn sie als Cupbearer irgendwie den Mund aufgemacht hätte in diesem Raum, hätte man ihr sagen können, sei still.
Genau.
Aber jetzt ist es eine ganz andere Position. Und gleichzeitig finde ich spannend, Rhaenyra, bis dato, ich finde es, die geben sich krass Mühe, aus ihr eben nicht Dany 2.0 zu machen, weil sie viel subtiler ist als Dany. Dany war anfangs in der ersten Folge auch, sag ich mal, sehr ruhig, aber dann hattest du zum Beispiel diesen Moment, wo sie in dieses kochend heiße Bad geht und dann wusstest du, okay, das ist so Dannys Ding, dass sie zum Beispiel nicht verbrennen kann und so weiter. Aber was sie hier mit Rhaenyra machen, ist, sie stellen sie jetzt schon so vor derartig unterschiedliche Konflikte und Möglichkeiten, sich zu beweisen und Allianzen, die sie noch finden muss, dass allein jetzt schon die Möglichkeiten für ihren Character-Arc unendlich stark sind. Und da bin ich echt gespannt, wie sie sich entwickelt, wie sie in dieser Welt zurechtkommt, wie sie ihre eigene Stimme findet. Ich bin da richtig heiß drauf, muss ich sagen.
Ich muss kurz hier für alle Leseratten hier im Chat, lasst vielleicht denn doch lieber die Spoiler sein, gerade Nicole auf dich bezogen. Du merkst es ja selber, dass einige Leute dich schon anschreiben und dich darum bitten, deine kleinen Tipps und sowas alles bleiben zu lassen, weil ist vielleicht denn doch zu viel. Ich meine, wir haben hier was, eine Serie, die bestimmt 3, 4, 5 Staffeln auf jeden Fall kriegen wird, bevor all das hier wirklich auserzählt ist. Und ja, natürlich kann man die Bücher lesen oder auch nicht, aber wenn man halt nur die Serie guckt, dann sollte das vielleicht auch so bleiben, weil ansonsten muss ich dich leider des Jitzes verweisen, was ich nicht gerne tue.
Ansage von Sebastian.
Genau.
Ich glaube, du hast noch was.
Ach so, ne, ich kann hier noch ein paar. David K. hat uns von 5 Euro gespendet.
Danke. Und
schreibt, mir ging das mit Viserys zu schnell. Die Stabilität des Reiches gegen Alicent riskieren, das ist das Negative an den Zeitsprüngen. Ich finde die Zeitsprünge gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wir haben uns ja heute schon im Büro darüber unterhalten, es ist immer noch besser als das, was Game of Thrones dann am Ende gemacht hat, wo
jemand von A nach B in 2 Sekunden kommt, obwohl genauso viel Zeit verstrichen ist wie in den früheren Staffeln, wo man uns extra gezeigt hat, dass das ein Akt ist, von A nach B zu kommen. Ich finde, es ist mit diesen Zeitsprüngen gibt es House of the Dragon nochmal eine eigene Identität. Weil es wirkt ja auch so wie Chroniken des Hauses Targaryens. Und dass sie uns dann auch wirklich nur die wichtigsten Eckdaten davon geben, untermalt das Ganze richtig gut, finde ich.
Ja, und ich finde, es zeigt sich ja trotzdem so, es wird natürlich sehr viel angeteasert und so ein bisschen muss man sich da einfach auch was zusammenreimen. Aber ich finde es jetzt hier noch nicht so schlimm, weil man einfach sieht, okay, Alicent und der König, die kommen sich immer näher und näher und klar wirkt das jetzt irgendwie so ein bisschen komisch, vielleicht hätte man auch noch die dritte Folge abwarten können, um das irgendwie zu zeigen, aber wir müssen ja hier, glaube ich, wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine sehr große Zeitspanne abdecken müssen und wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu viel irgendwie reingehen, aber wie gesagt, ich meine, man hat es ja schon im Trailer gesehen, dass wir ja noch Alicent und Rhaenyra durch 2 andere Schauspielerinnen dargestellt sehen. Also da wird halt noch mehr so an Zeitsprüngen passieren. Und ich finde es nicht so tragisch. Kann man auf jeden Fall machen. Wir haben noch 10 Euro von Little Red Rum gespendet bekommen. Und sie schreibt, kleines Dankeschön dafür, dass ihr mir meine lange Heimfahrt versüßt. Hab die ersten beiden Folgen heute nachgeholt und bin bisher begeistert. Hoffe, dieses Niveau kann gehalten werden.
Yep, das hoffen wir auch. Das hoffen wir auch.
Hoffen wir auch. Sandro Renn hat uns 5 Euro gespendet.
Danke. Schreibt,
freue mich mega auf den Stream. Danke euch beiden. Folge 9 von 10. Und Melodic Rock Place, Palace, sorry. Er hat uns 10 Euro gespendet. Hey Eve, du kannst nicht nur auf Sebastian und Hocker zählen, sondern auf die gesamte Community.
Das stimmt natürlich, ohne euch.
Und Eve, vielleicht laufen wir uns am Wochenende in Hamburg über den Weg. Würde mich freuen, mach weiter so.
Okay, würde mich auch freuen.
Ja, das war's erstmal
von war's meiner erst Seite. Mal. Dann überlege ich, was wir noch nicht gecovert haben. Was ganz interessant ist, was hier schon das zweite Mal angedeutet wird, was ja in der ersten Folge eher wie so eine kleine Infektion wirkt, ist ja jetzt eine richtige Krankheit. Also nach 6 Monaten geht es Viserys immer noch nicht gut und mittlerweile wird er mit Maden behandelt. Ist das schon Foreshadowing für seinen baldigen Abgang in der Show? Weil immerhin ist es ja was, was ihn... Er ist immer noch nicht über den Berg.
Naja, und ich meine, wir haben ja auch...
die Geier kreisen.
Dieses... Naja, und vor allem es gibt ja diesen Glauben, dass wenn dich der Thron schneidet, dann bist du nicht fähig, auf ihm zu sitzen, so nach dem Motto. Und das wird natürlich irgendwie auch schon so ein bisschen hier quasi irgendwie angeteasert, so dass er halt ja nicht so der fähigste Mensch ist irgendwie. Also, was ja nicht mal böse gemeint, er ist halt nur nicht fähig als König, weil als König müsste er halt ganz andere Entscheidungen treffen als das, was er hier macht. Und wenn sein ganzer Rat ihm sagt, heirate die Kleine von Collis, dann machst du das so. Also ich finde es faszinierend, dass wir in Game of Thrones tatsächlich mal wieder einen Charakter haben, der seinen Gefühlen folgt und nicht der politischen Logik seines Reiches so, womit er ja ziemlich viel aufs Spiel setzt.
Ja, es ist aber gleichzeitig muss ich sagen, wir haben in Game of Thrones, in der ganzen Chronik dieser Serie, in den ganzen Chroniken, meiner Meinung nach nicht einen fähigen König gehabt. Auf dem Eisernen Thron. Also Robert Baratheon war ja schwer verschuldet und nach dem Motto, ja, mein Leben hat auf dem Schlachtfeld stattgefunden, ich habe jetzt hier meinen Lebensabend langsam, ich will nur noch rum, ihr wisst schon, und rum essen und rum saufen und das ist es. Dann hatten wir Joffrey Baratheon auf dem Thron. Der hat zwar ein paar Sachen hingekriegt, aber er war halt das absolute Monster. Das heißt, wenn du Satan persönlich auf den Thron setzt. Da hattest du Tommen und Tommen war das Gegenteil. Der halt gar nichts gebacken gekriegt, weil der zu jung war und weil er einfach nur Angst hatte und weil er gesagt hat, darf ich als König irgendwas sagen? Da hatten wir Cersei erneut. Die willst du nicht auf dem Thron haben, weil sie ein Monster ist. Und dann hatten wir Dany und haben festgestellt, oh, die ist auch nicht okay. Und ich bin der festen Überzeugung, okay, selbst heute, Bran wird ein beschissener König sein. Weil wenn zu Bran jemand herantritt und sagt, ey, wir werden gerade ausgeraubt, geplündert und sonst was, würde er dich angucken und sagen, wenn das passiert, dann sollte es auch so passieren.
Vielleicht ist das ja was, was wir in der Jon Snow-Serie sehen werden. Was für ein toller König Bran ist. Vielleicht ruft er seinen einstigen Bruder, Stiefbruder, Halbbruder, ich weiß nicht ganz Bruder, wieder zurück zu sich. Und
freust du dich auf die Jon Snow-Serie?
Ich bin super skeptisch. Ich habe jetzt, letztens hat mir jemand auf Instagram geschrieben, so nach dem Motto, ja, vielleicht war der Nachtkönig, der den Arya da getötet hat, nicht der vollständige Nachtkönig, sondern irgendwie nur ein Teil von ihm.
Something has survived.
Ja, genau. Somehow Palpatine returned. Und
Snoke war nur ein Klon.
Ja, also ich bin echt wahnsinnig gespannt, wie sie uns erklären wollen, dass so eine Jon Snow-Serie wirklich funktioniert. Außer, dass wir wirklich nur irgendwie Jon Snow mit den ganzen Wildlingen hoch oben im Norden haben.
Kommt Tormund auch zurück? Du musst ja, oder?
Müsste. Theoretisch ja eigentlich, weil sie sind ja zusammen losgezogen. Und ich weiß nicht, vielleicht verbindet man das so ein bisschen mit der Nachtwache, aber...
Ich weiß eh nicht, wofür die noch existiert, ehrlich gesagt.
Wie gesagt, also...
Und da ist ein fettes Loch in der Mauer.
Ja, mein Tipp ist, die werden sich irgendeine neue Gefahr aus dem Norden irgendwie aus dem Hintern ziehen und sagen so, oh, hier, jetzt I machen wir es mal anders.
I didn't want to go beyond the wall.
Aber was ich ja wirklich sagen muss, und ich meine, das sehe ich ja auch hier im Chat, das sehe ich unter meinem Video, das sehe ich unter deinem Video, was ich ja wirklich sehr, sehr schön finde, ist, dass House of the Dragon es in zwei Episoden geschafft hat, so ein bisschen das Vertrauen wieder zurückzubringen. Weil wie viele Leute oder von wie vielen Leuten habe ich gelesen, so, oh, ich will mit diesem ganzen Game of Thrones Zeug nichts mehr zu tun haben. Staffel 8 war so scheiße, Staffel 8 war so schlecht, das wird eh alles nichts werden. Und jetzt, zumindest nach zwei Episoden, scheint ja trotzdem so der Konsens da zu sein, okay, das kann wieder was. Man fühlt sich wieder so ein bisschen zu Hause. Es ist Game of Thrones, es ist wieder Westeros. Und das finde ich irgendwie tatsächlich sehr schön.
Ich bin selbst überrascht, wie schnell mich die Serie gecatcht hat. Ich bin ehrlich. Also ich war jetzt keiner von denen, die gesagt haben, Staffel 8 hat mir die komplette Serie kaputt gemacht. Mhm. So weit bin ich nie gegangen. Aber es war für mich halt eine wahnsinnige Enttäuschung für eine wahnsinnig gute Serie.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz bin ich nie so weit gegangen, dass ich gesagt habe, Game of Thrones ist jetzt als Gesamtbild für mich zerstört. Weil dafür war die vorangegangene Geschichte zu stark.
Ja.
Zu stark. Aber ich habe damals den Trailer mit dir geschaut zu House of the Dragon. Und der hat mich, milde gesagt, recht kalt gelassen. Also es war nichts, wo ich gesagt habe, ja, Sebastian, das sieht scheiße aus. Aber es war so, wo ich gesagt habe, ja, ist halt Game of Thrones Zeug. Das war wirklich so, ich glaube, 1:1 meine Haltung.
Ganz viele schreiben hier, Loki schreibt, Benioff und Weiss sind weg, also ist es was anderes. Und hier
aber
natürlich
aber
auch, weil die Benioffs nicht mehr schreiben, sondern alles von George R. R. Martin ist. Ja, irgendwo stimmt das.
Aber als Showrunner auch hatten sie auch vorher eine Menge drauf. Also sie hatten auch ziemlich gute Entscheidungen.
Das Problem ist halt nur, dass sie irgendwann zu geil darauf waren, erst Star Wars machen zu wollen, dann ja irgendwie diesen großen Netflix-Deal hatten und deswegen ja super schnell alles beenden wollen. Ich meine, jetzt kommt ja irgendwie auch wohl heraus, dass ein George R. R. Martin gesagt hat, er hat bei HBO angeklopft und wollte eigentlich, dass es 10 Staffeln sind. Und das hätte natürlich alles irgendwo auch ein bisschen mehr Sinn gemacht, so. Aber das ist halt das Traurige, wenn diese Showrunner am Ende zu viel Kontrolle haben, die sie dann in der Hinsicht missbrauchen, weil sie sich denken, okay, das ist jetzt eh für uns fast vorbei, wir wollen schnell in eine andere Richtung gehen.
Das ist das, was ich nie verstehen werde. Also du hast einen Hit. Deine Show ist ein Hit. Sie wird nicht irgendwie mittlerweile gehatet und oh, wann endet es langsam, so ein bisschen wie bei The Walking Dead, wo viele fragen, oh, wie das gibt's immer noch? Das läuft immer noch? Nee, Game of Thrones, du hast einen Hit. Du hast einen Kult-Hit, du hast Gold, du hast ein kulturelles Phänomen. Anders kann man Game of Thrones nicht bezeichnen. Ich meine, es gab Public Viewings. Jeder hat mit dem Nachbarn, Arbeitskollegen, Mitschülern, Kommilitonen darüber gesprochen, was war letzte Woche bei Thrones los? So wichtig war Game of Thrones. Und die Leute fressen es dir aus den Händen. Und dann sagst du in der letzten Staffel, ja, nur 6 Episoden, wir ziehen es schnell durch, zack, 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 zack. Also, als
hier, wird tatsächlich auch gerade gefragt, hätte man nicht andere Showrunner nehmen können? Natürlich hätte man das machen können. Also ich frage mich halt, und vor allem, ich meine, wir haben ja jetzt auch andere Showrunner, die aber vorher ja auch schon bei Game of Thrones mitgearbeitet haben. Sopocznik und Condell, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, die da ja alle irgendwo mit drin waren. Und ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen besser geplant hätte, hätte man das viel besser ausbauen können.
Und ich bleib ja dabei. So die einzelnen Storybeats, jetzt mal abgesehen vom Night King, das ist einfach von vorne bis hinten beschissen für mich gewesen.
Aber weil sie es auch nur scheiße zu Ende gebracht haben. Ja. Ich glaube, wenn sie einfach mehr Zeit gehabt hätten, hätte man aus dieser ganzen Night King-Story auch was Besseres machen können.
Ja, aber die Idee, dass Danny böse wird und aufgehalten werden muss, die ist cool.
Ja.
Aber die ist nicht cool, dass sie in 2 Episoden passiert.
Ja, eben.
Weil das wäre Material gewesen für eine ganze Season. Eine Season, in der sie langsam böse wird. Dann vielleicht eine Season, in der sie auf dem Thron sitzt und wir sehen, wie gefährlich das eigentlich ist. Und dann eine Season, wo man sagt, okay, wir müssen sie irgendwie umbringen. Weil, fuck. Und Cersei, die stand ja auch eigentlich, ich habe mich gefreut, mal Cersei auf dem Thron sitzen zu sehen, einfach nur, wie sie sich damit diabolisch austoben können. Aber letztendlich, von dem Zeitpunkt an, wo sie gekrönt wurde, stand sie am Balkon und hat ein bisschen Wein gesüffelt. Und dann hat sie ihren Stein auf den Kopf geknallt. Das war's eigentlich. Und das ist schade, das ist halt schade. Und deswegen, ich hoffe, House of the Dragon wird diese Fehler nicht wiederholen. Bis dato habe ich so das alte Flavor wieder von Game of Thrones und bin sehr happy damit. Und erneut, Game of Thrones ist gelungen, was viele, also House of the Dragon ist jetzt schon gelungen, was vielen Franchise-Revival-Shows, die jetzt weitere Franchises totmelken, Obi-Wan Kenobi, nicht gelungen. Selbst die ersten 2 Episoden von Obi-Wan Kenobi waren eher so.
Naja, und vor allem, ich finde, House of the Dragon hat halt einfach auch den Vorteil, dass es natürlich jetzt verglichen mit Game of Thrones kleiner wird.
Ja.
So, ne? Weil wir natürlich viel mehr einfach diese Intrigen am Hof haben, die sich jetzt so aufbauschen und aufbauschen. Wir haben nicht noch irgendwie die fremde Eroberin von Essos, die irgendwie erstmal ihre Schiffe zusammensammeln muss, um die Invasion von Westeros einzuleiten und sowas alles. Und da bin ich echt wahnsinnig gespannt, weil das macht hier einfach wirklich gerade sehr viel Spaß, das jede Woche irgendwie zu gucken und auch zu besprechen in Videos und hier Livestreams und sowas. Weil ich hoffe einfach mal, wie Little Red Rum schon geschrieben hat, so, ich hoffe, dass sie dieses Niveau wirklich halten können.
Ja. Und damit bin ich eigentlich durch für die Episode.
Dann haben wir hier von Sun 5 Schweizer Franken und 0 Rappen und
danke.
Die Frage, wer ist eure Lieblingsfigur aus Game of Thrones und House of the Dragon?
Game of Thrones ist so eine Klischee-Antwort.
Tyrion.
Ich wollte Tyrion sagen und deswegen sage ich es nicht.
Puh, du bist ja krass.
Ich sage Tywin Lannister.
Tywin Lannister, okay.
Weißt du was? Tywin Lannister
Ja.
Wäre ein richtig guter König gewesen.
Ja.
Also wenn ich so überlege, wer auf dem Thron sitzt, weil er war pragmatisch genug, nicht einfach nur sadistisch zu sein. Sein Haus bedeutet ihm alles. Er hält sich immer an klare Regeln. Klar, er ist ein Arschloch. Er ist vom Charakter ein absolutes Arschloch. Aber ich glaube, so auf dem Thron wäre bis dato derjenige gewesen, der am besten prädestiniert dafür ist. Weil du musst auch ein bisschen Arschloch sein, um auf diesem Thron zu sitzen. Hm. Tywin Lannister.
Ich kannst du raten, wen ich nehme?
Jaime Lannister?
Ja.
Ja, klar.
Das war halt auch ein starker Moment für Jaime, ne? Nee, Jaime Lannister fand ich echt schön, einfach so von seinem Character-Arc, den er ja auch irgendwie durchgemacht hat. Auch da hätte ich mir zum Schluss...
Da wischen sie mit ihm den Arsch ab, sorry.
Da machen sie halt leider viel, finde ich auch falsch, weil, ich weiß nicht, irgendwo hätte ich es cool gefunden, wenn er irgendwie doch dafür verantwortlich gewesen wäre, dass Cersei irgendwie umbringt oder zumindest irgendwie umbringen muss.
Generell, er macht einen komplett 180. Ja. Also, es ist so, Charakteraufbau, 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 Charakteraufbau und dann in der vorletzten Episode, übrigens...
Na, das fand ich ein bisschen schade, aber allgemein fand ich ihn auch sehr, sehr cool.
Weißt du, es gab so einen Satz, also den die Drehbuchautoren auch krass verkackt haben, was Jamie anging in Staffel 8, den ich den auch nicht verzeihen werde. Weil das ist so ein Punkt, da verstehe ich dann alles. Es ist nicht wegen gehetzt, es ist einfach schlecht geschrieben. Es gibt eine Szene, wo er Tyrion befreit, weil Tyrion wird auch gefangen genommen und da umarmen sie sich auch das letzte Mal und gehen. Und er sagt zu ihm, mein ganzes Leben lang habe ich mich nie um diese Leute gejuckt. Und ich so, ist nicht deine beliebteste Szene als Charakter, die Szene, wo du ohne Arm in der Badewanne Brienne of Tarth gestehst, dass du den König nur ermordet hast und dadurch auch den Namen Kingslayer bekommen hast und dir mit deiner Ehre den Arsch abgewischt hast, eigentlich aus Liebe zu den Menschen da draußen. Ja. Und ihr habt diese Szene gerade kaputt gemacht für so eine Throwaway-Line? Oder gibst du mir da nicht recht?
Ja, absolut, ja.
Das war echt eine Das war Charaktermord.
Das war echt, ja. Mit so vielen Sachen haben sie das halt einfach gemacht. So. Also das war schon echt bitter, bitter.
Ja, ich glaube, wir sind bei unseren 10 Fragen angekommen.
5.
Fünf. Sorry.
Was ist denn mit dir los?
Wegen 10 denkwürdigste Momente auf Filmstarts. What?
Ja, dann, genau, unsere Katze ist schon da. Ich sitze leider genauso ein bisschen vor so Ruhe. Dann, eure 5 frei. Jetzt wollte ich auch schon 10 sagen.
Wollen wir noch was essen gehen gleich? Frag ich dich jetzt einfach mal.
Nee, ich kann heute leider nicht.
Wirklich nicht?
Nee, ich kann
gerade nicht. Mein Herz bricht gerade. Ich hoffe, ihr hört's.
ja, also, 10 Fragen. Nein, nicht 10 Fragen, 5 Fragen.
Weil wir heute so früh Schluss machen, weißt du was? Heute machen wir 10.
Nein, wir machen 5. Wir wollen ja hier nicht zu viel. Dann. Und nein, es sind nicht 10, es sind trotzdem nur noch
5. Das sind 5. Sebastian hat den Hammer jetzt geschlagen.
Hier, Max würde gerne wissen: Freut ihr euch auf Black Panther 2?
Ich mag Brian Coogler total gerne als Regisseur. Ich halte aber auch Black Panther 1 für einen der überwertesten Filme auf der gesamten Welt. Ich fand ihn nicht schlecht, aber Oscar-bester Film-Nominierung? Euer Ernst? Euer Ernst? Ich meine, wenn schon Superheldenfilme, nicht mal The Dark Knight wurde für sowas nominiert. Euer Ernst? Und jetzt werden sie es halt krass schwer haben, also ohne Chadwick weiterzumachen. Er ist unersetzbar und das haben die auch eingesehen und das haben die ja so ein bisschen mit eingebaut. Zumindest im Trailer sieht es so aus, als wäre auch sein Charakter gestorben. Das wird sau schwer sein und deswegen, ich wünsche dem Film alles Gute. Ryan Coogler, wie gesagt, ist ein wahnsinnig talentierter Regisseur, der auch Creed gemacht hat. Fruitvale Station, ziemlich guter Film. Und Lupita Nyong'o, fantastische Schauspielerin. Angela Bassett, fantastische Schauspielerin. Ich will, dass der Film was wird. Ich sag's mal so, es war kein starkes Jahr für Marvel. Dieser Film hat Potenzial, der beste Marvel-Film des Jahres zu sein. Obwohl, ich mochte Strange 2 sehr.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil sie haben natürlich wahnsinnig viel irgendwie, was sie aufbauen müssen. Sie müssen erst mal erklären, okay, was ist mit T'Challa passiert? Dann hatten wir da diese ganze emotionale Tragweite seines Todes, was wir ja auch so ein bisschen schon im Trailer sehen, was das mit seiner Mutter anstellt, was das mit Shuri anstellt, was es mit Nakia macht und sowas alles. Also da bin ich echt gespannt. Gleichzeitig wird ja dann auch noch Namor eingeführt. Wir haben Ironheart mit drin. Leute vermuten, es gibt ja auch das Gerücht, dass Dr. Doom da auch noch irgendwo mit auftaucht. Also ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Little Red Rum fragt, wie steht ihr dazu, dass nächstes Jahr Saw 10 kommt? Freut ihr euch, Tobin Bell nochmal als John Kramer zu sehen oder seid ihr skeptisch?
I want to play a game. Ich habe gehört, dass Saw 10 wieder so ein Film sein wird, der manche in der Reihe ignorieren wird.
Echt?
Keine Ahnung. Aber die sind auch so kryptisch. Ich finde, wenn ein neuer Saw-Film rauskommt, seit alles, was nach Teil 7 ist, geben die immer voll merkwürdige Ansagen. Die sagen, er ist losgelöst, ignoriert das aber nicht. Er ist verwandt, aber nicht.
Das Einzige, was mich an der ganzen Kiste halt so super skeptisch macht, ist die Tatsache, dass hier halt wirklich wieder Tobin Bell zurückkommt. Ich meine, ich mochte ihn immer sehr, sehr gerne als Jigsaw und so. Und er hat irgendwo natürlich auch gefehlt in den letzten Filmen.
Voll.
Aber ich weiß nicht, wie häufig man einen toten Charakter bei Saw jetzt irgendwie noch wieder mit irgendwelchen Prequel-Rückblenden-Geschichten und sowas alles dazu holen kann.
Er hat für mich schon das Franchise ausgemacht und was krass ist, weil der erste Teil ist immer noch der beste für mich. Mhm. Aber alles, was danach kam, war immer so toll wegen ihm unter anderem. Weil Tobin Bell ja wirklich, gerade für so ein Horror-Franchise, dem auch häufiger unterstellt wird, einfach nur Splatter und Torture-Porn zu sein, hat ja eine mega ikonische Performance dahin gelegt als John Kramer. Das fand ich immer super. Ich hätte aber auch gewusst, wie es weiterging mit Dr. Gordon. Mhm. So am Ende, weil Teil 7 ist beschissen. Ja. Aber das Ende macht jetzt eine Tür auf für eine interessante Geschichte. Ich bin auch immer noch der Meinung, die beiden Leute in der Schweinemaske, die ihm ja helfen,
ja.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass das die beiden vom Anfang sind. Weißt du, in Saw 7 gibt es diese ganz unangenehme und unfaire Falle mit den zwei Jungs, die in ein Mädel verliebt sind und die hat irgendwie beide Ich glaube, dass das die beiden Jungs sind.
Und wäre natürlich ganz
das ist cool, der einzige Grund, warum es ausgerechnet zwei Typen in der Schweinemaske sind, weil zwei Personen haben eine Falle überlebt und wer kann das so. Also, ja.
Danis Bananes fragt, wie steht ihr zu den Simpsons und Futurama in Klammern, vor allem die früheren Staffeln?
Ist das nicht witzig, dass wir erst heute darüber geredet haben?
Wir haben heute nicht darüber geredet, weil ich gerade auf Netflix Disenchantment gucke, diese neue Fantasy-Serie, also neu ist sie auch nicht mehr, aber die
paar Jahre jetzt so.
Aktuellste Serie von Matt Groening finde ich ganz niedlich. Futurama lieb ich, ohne Ende.
Ich auch.
Futurama finde ich großartig. Simpsons, weil du es hier in Klammern schreibst, die früheren Staffeln sind Gold wert. Ich habe so viel von dem neueren Zeug nicht mehr gesehen, weil ich es irgendwann noch einfach echt ein bisschen langweilig fand.
Ja, also die Simpsons haben das Problem, erstens, sie haben so gut wie jede Thematik, die es da draußen gibt, schon mal getackelt. Und sie sind halt auch, finde ich, mit der Zeit, sie haben ihren eigenen Humor irgendwann verloren. Mhm. Dann wollten sie ein bisschen kurz einen auf Family Guy machen. Dabei hat ja Family Guy war so diese raunchy Version von den Simpsons. Mhm. Simpsons hat sich nie getraut, so in your face zu sein und so politisch unkorrekt zu sein. Und wenn du einen gedämpften Witz erzählst, ist ja nicht witzig, weil entweder du gehst all in und traust dich oder du lässt es sein und bleibst bei deinem Handwerk. Zum Beispiel Seinfeld hat einen sehr eigenen Humor und die sind immer dabei geblieben. Sie sind nie geworden wie It's Always Sunny. So, aber deswegen oder Friends. Und deswegen funktioniert halt Friends auf dieser Linie, die sie mal treu gehalten haben. Und Sunny funktioniert auf dieser Linie, die sie treu halten. Und ich gebe dir recht, was du heute auf dem Balkon gesagt hast, dass Futurama wahrscheinlich die beste Serie von ihm ist, weil sie halt auch ein Ende hat. Und allein auch auf emotionaler Ebene, was die dort geschaffen haben.
So geil.
Mega geil. Ja. Also, ja, das Einzige, was ich bei Simpsons immer noch gucke, sind die Halloween-Specials.
Ja.
Die Halloween-Specials bei Simpsons, die haben eh einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Mhm. Und ich finde, selbst die neueren davon sind nicht mehr so geil, aber es ist fucking Tradition, an Halloween ein Simpsons-Special zu sehen. Welche Reihe gucken wir denn eigentlich dieses Jahr zusammen an Halloween? Chucky,
ja. Chucky habe ich noch gar nicht gesehen.
Du hast noch nie Chucky gesehen?
Ich habe noch nie irgendwas von Chucky
gesehen. Dann lass uns im September damit anfangen, dann kann ich ein Ranking-Video machen. Das wünschen sich da draußen.
Das machen wir. Bünni würde gern wissen, wann guckt Eve endlich Last Airbender und Rick und Morty? Gucke wegen Marco momentan übrigens Better Call Saul, kann ich euch auch nur ans Herz legen.
Also das wird jetzt mein nächstes Mammutprojekt. Ich will jetzt nochmal Breaking Bad schauen und dann Better Call Saul. So, das ist halt bei mir erstmal Prio. Erst recht so ein YouTuber, den ich auch total schätze, der nicht Marco ist übrigens, hat letztens ein Video veröffentlicht zu Better Call Saul. Und ich so, ha. Und der hatte die gleiche Meinung zu Breaking Bad, die ich hatte. Und der war auch so semi-begeistert von El Camino.
Ja, okay.
El Camino war ja auch so ein Upturner für mich für Better Call Saul dann. Aber alle sagen jetzt, alle. Ja. Also es gibt niemanden, der nicht sagt, dass Better Call Saul brillant ist. Nicht brillant ist. Und deswegen, ich muss das echt gucken. Aber weil Breaking Bad schon so lange her ist, will ich vorher nochmal Breaking Bad gesehen haben. Einfach, um auch alles wirklich wieder zu verstehen, alle Anspielungen und so weiter, will ich vorher echt nochmal Breaking Bad schauen. Ja.
So, Moment.
Spammings?
Yep.
Schön.
So, die letzte Frage, die wir haben. Was nehmen wir denn hier? Gamer 23, wie steht ihr zu King of Queens?
Oh, liebe ich. Arthur Spooner, all the way. Aha. Arthur Spooner, Top 10 Sitcom-Charaktere aller Zeiten. Können wir uns darauf einigen?
Ja, definitiv. Doug und Carrie. Also ich mag die Serie auch total gerne. Ich habe sie immer gerne geguckt. Ich habe, glaube ich, tatsächlich nie die letzte Staffel gesehen. Ich weiß auch nicht.
Kennst du das Finale nicht?
Nee, ich musste es irgendwann, vor allem das Lustige, ich hatte alle Staffeln irgendwie zu Hause, aber irgendwie die neunte hat mir immer gefehlt. Ich musste unbedingt mal nachholen.
Die letzte Szene der Serie ist für mich eine, weißt du hättest King of Queens mega emotional enden lassen können, weil dazu neigen ja viele Sitcoms dazu, dann zum Ende auf die Tränendrüse zu drücken. King of Queens macht das quasi. Mhm. Es gibt aber eine letzte Szene. Und die letzte Szene ist ein derartig brillanter Gag,
okay,
dass die nehmen halt das Ernst doch wieder raus und sagen, und jetzt kommt ein verdammt cleverer Abschiedsgag, den ich dir jetzt nicht kaputt machen will, weil du es nicht gesehen hast, aber um so ein bisschen, damit du den Kontext verstehst, es könnte ein Setup sein für
Spin-off oder
für wie wir rebooten nochmal. Weißt du, wie die Ausgangssituation damals war bei King of Queens? So ähnlich ist hier auf einmal nochmal, nur noch schlimmer und sehr lustig. Also ich fand das Finale von King of Queens gut. Ja.
Damit sind wir durch.
Ach ja, und weißt du eigentlich, dass Spans Mom wurde auch von Ben Stiller.
Nee,
also, ja. Damit sind wir durch. Dann sage ich erstmal Danke an die zwei Herren in der Box.
Du musst noch was ankündigen, glaube ich.
Ja, ja, das kommt noch. Ach, keine Angst. Okay. Erstmal bedanke ich mich, weil so bin ich, weil höflich. So, die zwei Herren in der Box, zeigt euch mal. Da ist der eine, wo ist der andere?
Da ist er ja.
So schön, euch beide zu sehen. Dann fettes Dankeschön an Jenny, falls du zuschaust, und danke für dein Video. Danke an Hocker. Und danke an dich.
Immer wieder gerne.
Jetzt noch in eigener Sache. Wir haben was zu verkünden. Am Donnerstag.
Wir trennen uns.
Ja, das war's. Das war die letzte Ausgabe von... Nein. Wir haben am Donnerstag ein verspätetes Sommer-Special. Ich weiß, bei uns sieht's jetzt krass herbstlich aus. Aber eigentlich hätte diese Show stattfinden sollen vor knapp einem Monat. Und dann bin ich ja ausgefallen für so lange und jetzt bin ich zurück. Das heißt, wir werden eine Sommershow haben, eine verspätete, mit Schwerpunkt tatsächlich, da soll ich das schon sagen oder soll ich das nicht sagen?
Doch,
André?
Ja, doch, darfst du sagen.
Darf ich sagen? Okay. Schwerpunkt Star Wars und es wird auch einen Game-Charakter haben, unsere Show. Und für eine Game-Show braucht man Kandidaten. Und wir haben zumindest schon zwei großartige Gäste, die ich hier verkünden darf. Zum einen den guten David Hein, zum anderen Roos von Roos World. Also schaltet ein, das wird was. Und da kann ich mich dann das erste Mal als Game/Quizmaster probieren. Keine Angst, Jonas Ressel. Du bleibst Nummer eins. Du bist die Nummer eins, Blue. Freut uns, wenn ihr einschaltet. Es wird um 17 Uhr soweit sein. Am Donnerstag. Aber ja, wir werden das nochmal bewerben. Aber der nächste Stream schon diese Woche. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bedanke mich recht herzlich für immer noch die zig Kommentare, die ich kriege, die Nachrichten. Yves, geht's dir wirklich besser? Die hat She-Hulk nicht gefallen. Ich so, ja, das hätt's auch nicht, so oder so nicht. Aber danke, danke, das weiß ich echt zu schätzen. Und ich weiß auch zu schätzen, dass ihr uns hier weiter in die Treue schwört und unsere Videos schaut und im Stream reinschreibt. Und auch wenn ihr Kritik übt, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde, es gibt manchmal ein paar Kommentare, die mich schon fast traurig machen. So, ah, oh, Yves, eigentlich mag ich dich ja, aber diesmal kann ich deine Meinung nicht teilen. Und ich, ja, aber das hat auch nichts damit zu tun, ob du mich magst oder nicht. Ist doch wurscht. Komm mal her, ich gebe dir eine virtuelle Umarmung. Komm mal her. So, und jetzt sind wir wieder Freunde, ne? So, deswegen, danke, danke, danke. Ich weiß das wahnsinnig zu schätzen. Sebastian weiß das wahnsinnig zu schätzen. Die zwei Jungs in der Box wissen das zu schätzen. Jenny weiß es zu schätzen und Hocker weiß es zu schätzen. Denn wir wissen alle, wo wir hier irgendwo mal angefangen haben. Und ohne euch wären wir nicht da, wo wir mittlerweile sind. Deswegen, danke, 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 danke. Fire and Blood. War das nicht unser Abschied oder war es Valar Morghulis? Wie war unser Abschied?
Du hast letztes Mal Dracarys gesagt.
Ach, stimmt ja, scheiße.
Aber egal,
Fire Dracarys. And
Blood oder... Valar Morghulis.
Wie
sagt man das zum Abschied?
Dracarys.